ARD.
Der erste Spieltag der neuen Bundesliga-Saison ist durch. Der FC Bayern siegt in Wolfsburg durch dieses Tor.
Müller, das ist das Tor, oder? Das ist das Tor. Stark gemacht von den Bayern. Serge Gnabry! Und er rührt damit am Kaffee.
Borussia Dortmund gelingt auch ein Auftaktsieg. Der Mann des Tages war Jamie Gittens.
Ja, heute war ein sehr guter Spiel.
Und auch RB Leipzig hat am Wochenende gewonnen. Aber Titelkampf wird schwer, sagt unser Reporter Thomas Kunze.
Meisterschaftskandidat würde ich nach diesem Auftakt gegen Bochum mal ein kleines Fragezeichen dahinter setzen. War zäh, war schwierig.
Und das alles besprechen wir im Sportschau Bundesliga Update. Es ist Montag, der 26. August, der Montag nach dem ersten Spieltag der neuen Bundesliga-Saison. Mhm. Und wir besprechen das Wichtigste in den nächsten 15 Minuten, ist zumindest das Ziel.
Genau, 15 Minuten, klar.
Jens Walbrot ist da, grüße dich.
Hi Tobi.
Mein Name ist Tobi Schäfer und also ich sag mal so, ereignisarm war das erste Wochenende nicht.
Also ich bin ganz froh, dass ich Video-Podcast mache und nicht Video-Schiedsrichter nach diesem Wochenende, weil ich glaube, da würde ich noch mehr Hate bekommen.
Ja, die Diskussionen gehen direkt wieder los am ersten Wochenende. Ne? Wir wollen das gar nicht in die Einzelteile zerlegen, denn gefühlt hat es das alles irgendwie schon mal gegeben und wahrscheinlich wird uns das die ganze Saison auch weiter begleiten. Ja. Was anderes hat den ersten Spieltag leider ein bisschen überschattet, und zwar der Tod von Christoph Daum. Ein Gesicht, ein Trainer der Bundesliga. Er ist infolge einer Krebserkrankung im Alter von 70 Jahren gestorben. Mhm. Als Trainer ist er deutscher Meister geworden mit dem VfB Stuttgart. In der Bundesliga war er noch in Köln, Leverkusen und Frankfurt. Womit bringst du ihn als erstes in Verbindung, wenn du an Christoph Daum denkst?
Mit großem Entertainment, ehrlicherweise, weil ich fand ihn immer überragend. Meine ersten Erinnerungen Bundesliga sind sehr eng mit Christoph Daum verknüpft, weil er damals in Leverkusen ziemlich steil gegangen ist. Damals, in Mitte der 90er Jahre. Damit bringe ich ihn, glaube ich, so als erstes in Verbindung immer.
Ja, und jemand, der fast Bundestrainer geworden wäre.
Genau. Eigentlich war er das schon, ja.
Wenn dieser Skandal damals nicht gewesen wäre. Unser Beileid gilt seiner Familie und seinen Angehörigen und Freunden. Mhm. Und wir wollen jetzt irgendwie einen harten Cut machen und dann tatsächlich mal auf dieses Bundesliga-Wochenende gucken. Wir fangen an mit ganz frischer Ware von gestern, vom Sonntag. Die Bayern siegen in Wolfsburg mit 3:2. Und das war ein sehr unterhaltsames Spiel.
Kann man so sagen, ja.
Erst die Bayern vorne, dann dreht Wolfsburg das Spiel und dann drehen es die Bayern wieder.
Ja, unter Mithilfe der Bayern hat Wolfsburg das Spiel gedreht, das muss man schon so sagen. Ne?
Das stimmt. Das 3:2-Siegtor durch Serge Gnabry, der ist auch wieder da, hat die meisten Torschüsse abgegeben, auch ein Spieler des Spiels. Und Bayern-Trainer Vincent Kompany, trotz einiger Fehler in seiner Mannschaft, zufrieden zumindest mit dem Ergebnis.
Ich weiß nur, in diesem Moment, man macht Fehler und dann ist es wichtig, wie man reagiert. Und das Spiel war noch nicht vorbei und wir sind zurückgekommen, wir haben dann auch das Spiel gewonnen, das ist auch wichtig, auch wenn man Fehler macht.
Ja, wir fassen wir das zusammen. Die Bayern nicht souverän, aber immerhin mit Mentalität. Die haben sie auf jeden Fall.
Ja, aber irgendwie schon auch wieder Baustellen, die wir aus der vergangenen Saison kennen, ne? Also gerade so in der Defensive, Minjay scheint noch nicht wieder so richtig auf dem Damm zu sein. Mich hat auch ein bisschen erstaunt, dass Palinja gar nicht gespielt hat. Müssen wir nochmal beobachten, wie das da weitergeht. Ich meine, sie haben natürlich mit den Verletzungen in der Abwehr jetzt Stanisic ausgefallen und auch Ito, den sie ja so ein bisschen auch als Hoffnungsträger aus Stuttgart geholt hatten, ein bisschen Pech gehabt. Also unterhaltsam ist es offenbar, wenn die Bayern spielen, aber so richtig souverän fand ich das jetzt nicht.
Aber sie haben einen Thomas Müller, der offenbar wieder mal nicht zu ersetzen ist, hat einen Zettel mit ins Spiel gebracht, auf dem wichtige Anweisungen standen, und mit ihm kam dann ja auch so ein bisschen nochmal neuer Schwung rein. Also die Bayern mit dem Auftaktsieg. Wer von den anderen Titelkandidaten war denn am Wochenende am überzeugendsten? Wir wollen mal einige durchgehen und fangen mit Borussia Dortmund an. Am Samstagabend gegen Eintracht Frankfurt, das 2:0. Und du warst ja im Stadion.
Ja, das Entertainment bei den Bayern war auf jeden Fall besser als bei BVB gestern, das muss man sagen. Vor allem die erste Halbzeit, das war schon ein zähes Stück Rasenschach, was uns da vorgesetzt wurde im Stadion. Am Ende, finde ich, gewinnt der BVB das schon verdient, aber das war schon echt ein hartes Stück Arbeit. Auch weil, finde ich, die Eintracht, ich meine, das kennen wir ja auch ein bisschen aus der vergangenen Saison, ne? So taktische Disziplin, stabile Defensive, das hatten die ja schon auch vergangenes Jahr schon drauf.
Aber dass der BVB gewinnt, war eigentlich klar, denn das war jetzt der 10. Auftaktsieg in Folge für den BVB in einer Saison. Mhm. Und gegen kein anderes Team gewinnt Dortmund häufiger als gegen Eintracht Frankfurt. Es war der Abend von Jamie Gittens, hat beide Tore gemacht, zwei wunderbare Tore, vor allem das 1:0, sensationell, ganz spitzer Winkel, schöner, wuchtiger Schlenzer. Das ist einer, den sollten wir auf dem Zettel haben.
Ja, voll. der ist ja irgendwie so irgendwie auf den ersten Blick voll der Gamechanger gewesen in der Begegnung. Ne? Also klar, diese beiden Übersteiger da, ich glaube, da sitzt die Hälfte der Bundesliga irgendwie an der Bushaltestelle. Wenn er die macht, da kommst du so schnell nicht mit.
Aber Jamie Gittens hat verraten, dass das geübt wird, wenn wir nicht dabei sind.
Jeden Tag, ich sag ehrlich, nach Training mit Donny und die anderen Stürmer, ich mag das immer, jeden Tag Praktisch. Und ja, yeah, heute, ich habe das gemerkt. So. Yeah.
Und auch am Mikro, schon ziemlich souverän, spricht sehr gut Deutsch. Hat sogar den Reporter gefragt, soll ich auf Deutsch oder auf Englisch antworten? Ich glaube ja, mit Jamie Gittens hat der BVB den nächsten Haaland oder Bellingham. Also der wird für eine richtig hohe Summe irgendwann weiterziehen.
Ja, es könnte seine Saison werden, ne? Weil er jetzt ja offenbar verstanden hat, dass es schon auch irgendwie um Scoren geht und nicht nur darum, dass man schicke Moves auf dem Platz macht. Und jetzt, wenn er das beides kombiniert, also das war schon auch vor dem 2-0, schickt er ja einmal dann auch Robin Koch in eine komplett andere Ecke mit einer Körpertäuschung und verschafft sich so den Freiraum. Also das ist schon wirklich beeindruckend. Auf der anderen Seite, Pascal Groß, total bedeutend. In der ersten Halbzeit kriegen sie ihn nicht so ins Spiel. Deswegen ist Frankfurt, glaube ich, ja, also nicht nur deswegen. Die Eintracht ist schon auch gut, die pressen auch, merken irgendwann, dass sie die hohe Intensität nicht so bis zum Ende werden gehen können. Wahrscheinlich spielt das auch eine Rolle. Aber Dortmund holt nachher halt Schlotterbeck, der am Anfang außen spielt, ins Zentrum dazu für den Spielaufbau. Mhm. Und dadurch wird Groß so ein bisschen mehr Freiraum gegeben. Und das ist, glaube ich, das, was dann am Ende den Unterschied ausgemacht hat, weshalb Dortmund dann das Spiel in den Griff bekommen hat.
Aber auch ja, da kannst du sagen, wie bei den Bayern, das Ergebnis ist erstmal, glaube ich, das Wichtigste am ersten Spieltag, auch wenn du inhaltlich noch nicht komplett überzeugst. Das gehört ja auch zu einer Spitzenmannschaft dazu, dass du auch, wenn vielleicht nicht alles funktioniert, trotzdem die Ergebnisse lieferst.
Ja, und rate, beste Passquote beim BVB?
Also im Pokal war es eher Groß.
Ja, diesmal war es Süle. Und 100%, der hat keinen einzigen Fehlpass gespielt.
Übrigens, also Gittens gesagt, er wurde gefragt, wer aus deiner Mannschaft könnte denn solche Tore verhindern oder dich verteidigen, so wie du sie jetzt geschossen hast. Ja, Niklas Süle ist ein ganz guter.
Also, sollte man auf dem Zettel haben. Also worauf ich hinaus will, ist dieser Defensivverbund, bei Anton hat auch nicht alles funktioniert und so, aber da sind schon Dinge zu erkennen, und wenn erst Guirassy fit ist, man hat gemerkt, da fehlt irgendwie voll der Anker vorne. Ne? Adeyemi in der Sturmspitze, das passte nicht so richtig. Als Bayer dann reinkam, wurde es für den BVB besser, aber ich interpretiere da natürlich auch viel rein, nach dem ersten Spieltag. Da muss man mal abwarten, ob sie das bestätigen können. Aber da sind so ein paar Ansätze, finde ich, die Dortmund-Fans durchaus berechtigterweise positiv stimmen.
Nächster Gegner für den BVB am kommenden Samstag ist Werder Bremen. Dann kommen wir zu RB Leipzig, die haben Bochum mit 1-0 geschlagen. Und bevor wir darüber sprechen, hören wir erstmal unseren Reporter Thomas Kunze. Den haben wir nämlich gefragt, der hat das Spiel gesehen, der war im Stadion mit dabei. Ist Leipzig da überhaupt in der Lage, in dieser Saison um den Titel mitzuspielen?
Ja, liebe Grüße erstmal aus dem hitzigen Leipzig ins hoffentlich klimatisierte Studio. Leipzig Meisterschaftskandidat, würde ich nach diesem Auftakt gegen Bochum mal ein kleines Fragezeichen dahinter setzen. War zäh, war schwierig, hat Marco Rose auch so erwartet. Vor allen Dingen die offensiven Abläufe haben noch nicht gestimmt. Zu viele EM-Fahrer, die zu wenig miteinander trainiert haben. Auch Xavi wirkt noch müde und ein bisschen überspielt. Also das wird schwer, ganz oben anzugreifen in der Saison, das würde ich schon mal sagen. Sie brauchen die Konstanz. Das hat in den letzten Jahren auch immer wieder gefehlt. Kleiner Lichtblick, Antonio Nusa, der Neuzugang, ein super effektiver Mitarbeiter in diesem Spiel gegen Bochum mit dem dritten Ballkontakt das Tor des Tages erzielt, gegen Essen im Pokal mit dem zweiten Ballkontakt getroffen. Das kann ruhig so weitergehen, aber auch die Kadertiefe lässt für mich noch keine Meisterschaft zu. Mit David Raum gibt es nur einen echten Linksverteidiger. Auch da müssen sie eigentlich noch was tun, wenn sie ganz oben angreifen wollen. Und ich weiß ziemlich genau, wann die Wahrheit auf dem Platz zu sehen sein wird. Schon in einer Woche, dann gibt es das Duell beim Jubelsieger bei Bayer Leverkusen. Tschüss aus Leipzig.
Super effektiver Mitarbeiter, hat mir sehr gefallen, bei Thomas Kunze.
Das gilt übrigens, auch gebrauchen. Ne?
Das gilt übrigens nicht für Willi Orban, der hat die rote Karte gesehen, der hat sich erstmal zwangsbeurlaubt. Übrigens, Expected Goals bei Leipzig gegen Bochum war 1,3 zu 1,3. Also da auch mal Respekt vorm VfL, dem man jetzt diese Leistung auch nicht zugetraut hätte.
Ja, yeah, total. Also war schon auch mit finde ich, so das Überraschendste an diesem Spieltag, dass Bochum da so konkurrenzfähig war, auch wirklich gute Chancen hatte. Aber am Ende, da haben wir ja in der Ausblickfolge schon drüber gesprochen. Das kann alles funktionieren beim VfL, aber die haben halt einfach dieses ultra krasse Auftaktprogramm. Das kann denen dann halt im Weg stehen. Ne?
Und bei Leipzig, hat Thomas gesagt, müssen wir genau hingucken, ob der Kader gut genug ist oder noch gut genug gemacht wird, um dann vielleicht doch ganz oben mitzuspielen. Das nächste Spiel dann eben gegen Bayer Leverkusen, und die haben natürlich mal wieder genau das gemacht, was sie die komplette letzte Saison gemacht haben. Spät gewonnen am Freitagabend bei Borussia Mönchengladbach, wieder last minute, ganz viel VAR, aber wieder mal beeindruckend.
Ja, schon. Mir tat es am Ende ehrlicherweise auch ein bisschen für Gladbach leid, weil die sich den Punkt wirklich meiner Meinung nach verdient gehabt hätten. Aber das hatten wir in der vergangenen Saison ja auch immer wieder. Aber ich finde an der Stelle halt, ey, ist kein Elfmeter, keine Szene, wo du eingreifen musst, wenn kein Elfmeter gepfiffen wird. Deshalb. Aber gut, lassen wir das. Wir wollten ja nicht so viel über den VAR reden.
Aber das ist schon jetzt für Leverkusen ein Riesenunterschied, ob du so wieder gewinnst und du wieder in dieses alte Fahrwasser kommst. Und Fahrwasser klingt so negativ, aber ne, ja, diesen alten Schwung wieder aufnimmst, oder ob die nur 2-2 spielen. Dann,
total.
Dann sind die, glaube ich, vom Kopf her mal ein bisschen eingebremst.
Ja,
aber so haben die jetzt das Gefühl, es geht genau so weiter.
Ja, und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen, was sie mit ihren eigenen Fans so zusammenschweißt, weil das ja jetzt schon so fast so in so eine Bayern-Richtung driftet, ne? Wir gegen alle, weil die sind irgendwie jetzt mittlerweile most hated.
Ja, Max Eberl hat vor dem eigenen Spiel übrigens gesagt, jetzt haben die Leverkusener schon wieder Dusel auf ihrer Seite. Also
genau.
Also es dreht sich alles so langsam um, und ja, aber Leverkusen auch mit dem Auftaktsieg. Dann gucken wir zum VfB Stuttgart, zum deutschen Vizemeister, der 1-3 in Freiburg verloren hat. Der VfB nach 2 Minuten in Führung, das sah gut aus. Dann dreht Freiburg das Spiel unter dem neuen Trainer Julian Schuster. Das muss man ja auch mal sagen, da ist nicht mehr Christian Streich, sondern es ist Julian Schuster. Und der Co-Trainer von ihm, das war zumindest jetzt in der letzten Partie der Wettergott.
Ja, zum Glück war es heute so warm, sodass wir diese Trinkpausen hatten, die wir dann entsprechend auch nutzen konnten. Es waren nicht nur Anpassungen, sondern eben auch Bestätigungen, weil sie bestimmte Dinge dann sehr gut gemacht haben.
Denn nach der ersten Trinkpause lief es besser für die Freiburger, und dann haben sie auch verdient gewonnen. Und der VfB startet mit einer Niederlage in die Saison. Das sagte Trainer Sebastian Hoeneß danach.
Was wir lernen müssen aus diesem Spiel, und das schnell, weil wir am Dienstag wieder das nächste Spiel haben, ist, dass wir besser umgehen müssen mit schwierigen Phasen. Das war auch die Message, die erste an die Jungs.
Nach einer Trinkpause besser sein, kommt mir übrigens auch bekannt vor.
Aber ja, also jetzt starten sie dann doch mit so einem kleinen Rucksack, glaube ich, in die Saison. Ne? Wobei, sie waren stark ersatzgeschwächt. Ein Angelo Stiller musste Innenverteidiger spielen. Dafür ist er auch nicht unbedingt vorgesehen. Aber ich glaube schon, bei den Stuttgartern ist jetzt einfach mehr Druck drauf. Die ganz große Unbeschwertheit, die lässt sich einfach nicht wiederherstellen, wenn du als Vizemeister so eine Saison startest.
Ja, und Freiburg hat ja auch den Spielstil komplett verändert. Ne? Also das war ja ganz anders als unter Christian Streich. Sehr fokussiert auf Pressing, auf Intensität mit Osterhage und Röhl, das ist ja so ein richtiges Power-Mittelfeld, sage ich mal, weil die waren auch wirklich richtig gut. Und damit hatte Stuttgart ehrlicherweise neben allen Personalproblemen in der vergangenen Saison hier und da ja auch Probleme. Zum Beispiel auch in Bochum verloren in der vergangenen Saison. Also lass uns nochmal abwarten, ob das wirklich jetzt irgendwie ein Zeichen für den Rest der Saison ist. Aber so grundsätzlich hast du natürlich schon recht. Also da sind schon Zweifel, wo vielleicht am Freitag noch keine waren. Ne?
Und sie haben einfach jetzt nicht viel Zeit nachzudenken. Das ist manchmal gut, manchmal ist es nicht gut. Geht direkt jetzt weiter. Dienstag DFB-Pokal für den VfB Stuttgart in Münster. Das Ganze übrigens live im Ersten. Und so geht das ja dann im Laufe der Saison weiter, wenn die Champions League mal anfängt. Also das wird für den VfB ein anderer Schnack als in der letzten Saison. Die anderen Ergebnisse gucken wir auch noch schnell drauf. St. Pauli verliert die Bundesliga-Rückkehr gegen Heidenheim zu Hause mit 0-2. Auch eigentlich
also
für die Stimmung richtig doof.
Aber das war doch wirklich komplett absurd, oder? Ja. St. Pauli spielt 90 Minuten auf ein Tor und Heidenheim schießt 2-mal drauf und macht 2 Tore.
Aber wenn du so startest, du denkst ja, Heidenheim kommt zum Auftakt, das müssen wir eigentlich gewinnen, und dann gelingt es nicht.
Vielleicht war das sogar auch ein bisschen im Kopf, ne?
Und für Heidenheim natürlich sensationell, weil die hatten auch wir hier vor ein paar Tagen echt als Abstiegskandidat auf dem Zettel, und jetzt starten die
aber
so rein.
Also nur weil die 2-0 auf St. Pauli gewinnen, spielen die nicht um Europa, ne? Also lass uns mal abwarten.
Gut. Dann haben wir Hoffenheim, siegt 3-2 gegen Aufsteiger Kiel, 3-mal André Kramaric. Mhm. Dann gab es noch 2 Unentschieden, Augsburg gegen Bremen und Mainz gegen Union. Irgendwas Überraschendes für dich dabei insgesamt noch?
Also überraschend fand ich tatsächlich einmal Bochum und zum anderen auch Gladbach, wie konkurrenzfähig Gladbach auch gerade in der ersten Halbzeit war. Die haben Leverkusen wirklich vor Probleme gestellt, und zwei Werte finde ich wirklich bemerkenswert. 121 Kilometer hat Gladbach gelaufen, die meisten Kilometer von allen, und sie haben auch die meisten Sprints der ganzen Liga an diesem ersten Spieltag angezogen. In der vergangenen Saison waren sie am Saisonende in dieser Statistik auf dem vorletzten Platz. Mhm. So, das kann was für die Saison bedeuten. Muss nicht, kann. Aber das fand ich bemerkenswert.
Mhm. Die Tabelle nach dem ersten Spieltag schenken wir uns. Freiburg erster Tabellenführer, aber ist natürlich alles noch total ohne Aussage. In der zweiten Liga, auch der wollen wir uns in dieser Saison ein bisschen intensiver widmen. Da ist ja schon ein bisschen mehr auf der Uhr. Nach 3 Spielen oben in der Tabelle 5 Teams mit 7 Punkten. Ganz vorne Paderborn und Düsseldorf. Und die Großen, die sind alle nicht mit dabei. Die haben alle 4 Punkte. Also da reden wir von Köln, Schalke, Hertha und vom HSV. Besonders beeindruckt hat aber jetzt der SFC Köln 5:0 gegen Eintracht Braunschweig und unser Reporter Daniel Neuhaus war im Stadion mit dabei beim 5:0 und sagt mal, ob Köln denn dann jetzt in der zweiten Liga angekommen ist.
Moin ihr beiden. Also erstmal bin ich froh, dass ihr mich nicht gefragt habt, ob Köln nach diesem 5:0 zu den Aufstiegskandidaten gehört. Da bin ich mir nämlich noch nicht so sicher und würde ganz gern noch ein paar Spiele sehen, auch gegen stärkere Gegner, denn machen wir uns nichts vor. Braunschweig war dann doch eher Opfer als Gegner. Deshalb will ich auch gar nicht so sehr aufs Ergebnis eingehen, sondern vielmehr auf die Art und Weise, wie sich die Kölner die Chancen erspielt haben. Das ging nämlich mit rasanten Tempoverschärfungen oft vom dritten direkt in den fünften Gang. Manchmal zwar noch ohne zu kuppeln, aber meistens sah das richtig gut aus. Mit 3-4 direkten Kontakten ging es zwischen die Linien, vor allem über die halbrechte Spur in den Strafraum. Dejan Ljubicic hat sich da mit viel Spielfreude hervorgetan, nicht nur wegen seiner 2 Tore. Aus Kölner Sicht wäre es ganz gut, wenn er nicht noch wechselt, sondern bleibt. Auf jeden Fall ein Unterschiedsspieler. Dazu klappen die Standards schon hervorragend. 3 Tore nach Ecken in 4 Pflichtspielen. Also um auf eure Frage zu antworten, ja, Köln zeigt eine ganze Menge und die Antwort heißt, Köln ist angekommen in der zweiten Liga.
Ja, aber trotzdem große Euphorie in Köln, denn ein 5:0 im eigenen Stadion, das hat es wirklich lange nicht gegeben.
Ja, ist aber auch egal, gegen wen Köln 5:0 gewinnt, da ist immer Euphorie in der Stadt. Kann auch der Bonner SC sein im Testspiel.
Nächstes Highlight dann für die Kölner am kommenden Sonntag in Liga 2 beim FC Schalke. Also wirklich tolles Duell. Wir sind durch für heute mit dieser Folge, aber wir wollen euch noch ganz kurz was ans Herz legen.
Ja, genau. Das nächste Bundesliga-Update kommt ja erst am Donnerstag und dann haben wir in der Zwischenzeit ja noch ein bisschen Zeit und vielleicht Gelegenheit, in einen anderen Podcast reinzuhören. Wir empfehlen euch den Podcast Changemakers. Das ist auch ein Format bei uns aus der Sportschau-Redaktion und darin werden die Geschichten erzählt von Athletinnen und Athleten, die zwar richtig gute Sportler waren, aber auch darüber hinaus ihre Popularität genutzt haben, teilweise sogar um die Gesellschaft zu verändern. Zum Beispiel geht es in Folge 1 um Didier Drogba, den Star aus der Elfenbeinküste oder von der Elfenbeinküste. Er hat ja zum Beispiel mit seinem Engagement sogar dafür sorgen können, dass Spaltungen im Land geeint wurden und dass am Ende ein Bürgerkrieg beendet wurde. Das hat er natürlich nicht allein gemacht, aber er hat dazu beigetragen. Solche Geschichten werden da erzählt, unter anderem auch die von Didier Drogba. Sehr, sehr hörenswert, weil es auch wirklich toll und packend erzählt ist. Also hört rein und abonniert am besten direkt.
Genau, und dann Dienstagabend nochmal der Hinweis, DFB-Pokal live im Ersten, Preußen Münster gegen den VfB Stuttgart und Donnerstag das nächste Bundesliga-Update. Bis dahin, schöne Woche euch.
Bis dann, macht's gut.